Ja, ganz herzlich willkommen am heutigen Montag hier bei Börse at Home. Mein Name ist Fabienne Lindner. Ich freue mich, heute mit Ihnen das Thema zu besprechen: Aufbrechen der Schuldenbremse, Auswirkungen auf Ihre Geldanlage. Ja, und die Teilnehmerzahl, die spricht für sich. Natürlich wegen unseres spannenden Gastes Philipp Vornran, aber natürlich auch wegen des Themas. Es bewegt uns alle. Ja, der Bundesrat hat der Lockerung der Schuldenbremse zugestimmt und Deutschland befindet sich an einem Wendepunkt mit einem Sondervermögen für Zivilschutz, Verteidigung, Infrastruktur, Klimaneutralität. Werden rund 500 Milliarden Euro in den nächsten Jahren investiert. Und ja, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft, auf die Staatsfinanzen, aber auch auf für uns als Privatanlegende hat, darüber sprechen wir heute. Ja, mit Ihnen, Philipp Vornran. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht für diejenigen wenigen, die Sie nicht kennen, möchten Sie sich kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank, Frau Lindner, für die nette Einführung. Ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen. Mein Name ist Philipp Vornran. Ich bin Partner bei Flossbach von Storch, eines der größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmens in Kontinentaleuropa. Und ich mache das Ganze schon seit über 40 Jahren. Das ist etwas, wo man dann hin und wieder sagt, das habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Vielleicht an einem anderen Ort oder in einem anderen Marketsegment, als es gerade auftaucht. Aber so viel Neues gibt es für mich erfahrungsgemäß nicht festzustellen, dass die Deutschen plötzlich in den Schuldenmodus umgestiegen sind. Das ist definitiv mal etwas, das ich zu den Neuigkeiten zählen würde, auch wenn es nicht ganz überraschend.
Ja, das ist schön, dass Sie da so eine Ruhe bei dem Thema ausstrahlen und vielleicht auch dem einen oder der anderen etwas ja, Ruhe mitgeben dann nach dem Webinar. Sie können wie immer Fragen stellen, wenn Sie möchten. Da gehen wir dann im Laufe des Gesprächs auf Ihre Fragen drauf ein. Wenn Sie bei YouTube zuschauen und die Aufzeichnungen anschauen, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Wir freuen uns auch über Kommentare. Und wie immer handelt es sich bei diesem Webinar nicht um Anlageberatung. Also wir möchten hier nicht zum Kauf oder Verkauf ja, auf Hinweisen motivieren, sondern es ist ein rein edukatives Angebot. Ja, schauen wir uns doch mal an. Sie haben eben schon gesagt, es ist nichts Neues. Sie beschäftigen sich seit über 40 Jahren mit dem Thema. Vielleicht mal ein bisschen rechts und links geguckt. Woher kennen wir denn solche Bewegungen schon? Und wo in der Historie ist dieses Phänomen schon mal aufgetreten? Wie waren die Reaktionen? Was ist passiert?
Ja, jetzt möchte ich nicht ganz so tief in die Mottenkiste greifen und ja, die 20er Jahre in Deutschland hervorziehen. Da hatten wir ähnliche Situationen als nach dem Ersten Weltkrieg. Plötzlich jo, mehr Geld als Ware vorhanden war. Und ich behaupte, in einem bestimmten Bereich werden wir in den nächsten Jahren auch feststellen, dass mehr Geld als Angebot vorhanden ist, beispielsweise in der Infrastruktur. Aber wir können natürlich schauen, vergleichbare Strukturen finden wir heute ja eigentlich überall auf der Welt, wenn man sich die Staatsschuldenquote anschaut, in den USA, in Japan, in Frankreich, dann liegt die schon seit einigen Jahren, teilweise Jahrzehnten, über der 100%-Marke. Und wir in Deutschland waren ja, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, die Dummen, die sich kaputt gespart haben, während speziell in der Eurozone viele andere Staaten davon profitiert haben, dass wir aufgrund unseres Sparens eine relativ tiefe Verzinsung für die Bundesanleihen hinbekommen haben. Und der Markt dann einfach nur in Spreads, also in Renditedifferenzen zu der Bundesanleihe gepreist hat. Und so konnten die Franzosen ganz still und heimlich ihre Staatsschuldenquote, die ja vor 15 Jahren noch ähnlich hoch gewesen ist wie die bei uns in Deutschland, nahezu verdoppeln, ohne dass es wirklich allzu viel gekostet hat. Die Deutschen ziehen eigentlich jetzt nur nach in Richtung unsolide Haushaltspolitik. Gescheiter wäre es natürlich gewesen, wenn man nicht heute damit angefangen hätte, bei einem 10-jährigen Bundeszinssatz von knapp unter 3. sondern vor 5 oder 6 Jahren, als wir noch die Null vorne dran stehen hatten und das idealerweise dann mit 100-jährigen Bundesanleihen refinanziert, dann wäre das auch etwas gewesen, wo man sagen hätte können, das belastet die nächsten Generationen nicht allzu stark, zumindest nicht die Zinszahlungen. Heute sieht das anders aus und das wird natürlich schon eine Diskussion A zwischen den Generationen einmal mehr und B denjenigen, die sagen, boah, ich möchte eigentlich ein solides Geld, das nicht nur Zahlungsmittel ist, sondern auch Wertspeicher. Und das wird sicher in der Zukunft eine sehr heiße Diskussion werden.
Ja, definitiv. Ja, das Thema wurde ja auch im Wahlkampf heiß diskutiert. Und naja, dann ist es jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Wir haben jetzt
Aber
noch.
wenn ich da noch kurz
Gerne.
reingrätschen darf, Wahlkampf, das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier kurz angespottet haben. Es gab doch eine ganze Menge Parteien, die haben sich positioniert als die Gralshüter der soliden Staatsfinanzen. Und wenige Stunden nachdem die Wahlurnen geschlossen waren, kamen sie mit dem, was man rein mathematisch durchaus nachvollziehen kann, sich aber fragen muss, warum wussten die das 24 Stunden vorher nicht auch schon? Oder haben sie ganz bewusst hier ihre Wählerinnen und Wähler hinter die Fichte geführt? Das ist etwas, was unserer Kultur in Deutschland sicher auf der politischen Ebene nicht gut tun wird. Und wenn die geplanten Vorgehen von CDU und SPD nicht erfolgreich sind, dann braucht sich keiner zu wundern, wenn bei der nächsten Bundestagswahl weiter am linken und rechten Rand die extremistischen Parteien zulegen.
Ja, also nicht nur für die Finanzen eine hochspannende Zeit, sondern auch entsprechend für unsere Demokratie sind die nächsten Jahre richtungsweisend. Ja. Jetzt, Sie haben schon ein bisschen das Thema Auswirkungen, Risiken angesprochen. Jetzt haben wir auch hier gleich von den Zuschauern Fragen erhalten zum Thema Inflation. Und das ist natürlich, wir haben jetzt die letzten Jahre ja schon erfahren, was es heißt, wenn unsere Kaufkraft sinkt, wenn die Preise steigen, der Einkauf einfach massiv teurer wird. Vielleicht können Sie dazu ein paar Sätze sagen.
Ja, das ist natürlich die große Gefahr, dass wir, und das habe ich gerade eben auch schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, dass wir jetzt da sehr viel Geld auf dem Tisch des Hauses liegen haben und uns auf der anderen Seite diejenigen fehlen, die das sinnvoll und in großer Zahl auch umsetzen können. Das gilt beim Panzerbauen genauso wie bei der Infrastruktur. Ich bin so ein bisschen kommunalpolitisch aktiv. Ich bin im Kreistag von Ostholstein und weiß, wie schwierig es ist, beispielsweise Kreisstraßen zu bauen und dass das in der Regel nicht scheitert am vorhandenen Geld, sondern weil die Kapazitäten in unserem Tiefbau in Deutschland überhaupt nicht ausreichen, um in große Mengen Straßen, Eisenbahnen, Stromtrassen und sonstige Sachen zu bauen. Dafür haben wir in den vergangenen 50 Jahren einfach gelebt in einer Welt, bei der Infrastruktur immer nur dann angepackt wurde, wenn es entweder Wiedervereinigung einfach nicht mehr anders ging oder die Löcher im Westen in den Straßen so tief geworden sind, dass kein Auto mehr fahren kann. Strukturelle Planungen und Erhalt der Straßen hat so nicht stattgefunden. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir im Tiefbau sehr viele Unternehmen und Arbeitsplätze verloren haben. Die müssen wir jetzt erst wieder generieren. Und das bedeutet, viel Geld kommt auf knappes Angebot und ja, wir sind in der Marktwirtschaft. Da bedeutet das natürlich höhere Preise. Was an diesem Beispiel relativ offensichtlich ist, das wird sich natürlich ganz langsam in viele Bereiche unserer Gesellschaft und Warenkörbe hineinfressen. Und es ist sicher nicht vermessen, dass viele ja, betriebswirtschaftlich orientierte Beobachter sagen, Naja, jetzt ist zwar Geld da, aber das wird eben nicht nur zur Folge haben, dass unsere Infrastruktur besser wird, dass unsere Bundeswehr endlich mal wieder halbwegs in der Lage ist, unser Land zu verteidigen, sondern dass wir auch höhere Preise bekommen. Angebots-Nachfragestrukturen verschieben sich da und wir wissen alle, der Faktor Arbeit ist in Deutschland ohnehin ein sehr knapper. Der wird definitiv im Pricing hier eher nach oben als nach unten.
Ja, haben wir ja auch gemerkt in den letzten Jahren, dass es an allen Ecken und Enden an ja, Personal mangelt. Jetzt die Frage.
Es mangelt nicht an Personal, vielleicht in manchen Spezialberufen, weil die Ausbildung nicht vollzogen wurde. Es mangelt sehr oft an ein Anreizsystem, dass die Menschen auch wirklich ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Das ist definitiv etwas, worüber wir auch nachdenken müssen, dass wir Sozialsysteme haben, die so gestrickt sind, dass Arbeiten sehr oft nicht besonders attraktiv ist. Wir geben die erfahrenen Menschen mit 63, 64, 65 in die Rente. Menschen, die uns sehr oft weiterhelfen könnten. Und genau an diesen Punkten müssen wir anpacken. Und es kann auch nicht sein, dass ein Land wie Deutschland jedes Jahr über 200.000 gut ausgebildete junge Menschen ins Ausland verliert, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, meine Zukunft ökonomisch definitiv nicht in Deutschland. Ich werde nicht in dieses bodenlose Rentensystem einzahlen. Ich finde es nicht besonders attraktiv, in einem Land zu leben, das die höchste Steuer- und Abgabenlast hat. Da müssen wir anpacken, also Freibeträge für Senioren und Seniorinnen, die freiwillig weiterarbeiten, junge Leute entlasten, ein neues Rentensystem und ein viel leistungsorientierteres Sozialsystem. Da müssen wir anpacken, und das gehört zu der Billion obendrauf. Geld allein macht nicht glücklich.
Guter Punkt. Sind so, also wir brauchen Perspektiven. Vielleicht noch die Frage, welche Perspektiven bietet denn diese ganze Gemengelage jetzt Anlegern hinsichtlich der unterschiedlichen Anlageklassen? Was wird da auf uns zukommen? Sie hatten auch anfangs in unserem Vorgespräch gesagt, ja, man sollte langfristig investieren und dann 20 Jahre nicht mehr in sein Depot gucken, nachdem man die Anlagestrategie festgelegt hat. Aber auch das wird ja immer schwieriger, je ja, schneller sich die Welt ändert.
Ja, da möchte ich so ein bisschen gegenhalten. Die Welt hat sich auch früher gedreht und auch die Welt war früher durchaus rassig unterwegs. Man hat immer das Gefühl, aktuell in der spannendsten, aufregendsten und herausforderndsten Phase zu leben. Ich würde mal sagen, das ist nichts, was einem aus seiner Investmentstruktur herausbringen sollte. Es ist klar, wir haben eine Welt, in der es en vogue ist, Staatsschulden zu machen. Für welche Zwecke auch immer. Klar ist die Wiederertüchtigung unserer europäischen Armeen ein Thema. Klar ist, dass wir bei der Infrastruktur geschlampt haben. Klar ist, dass unser Rentensystem nicht finanzierbar ist. Klar ist, dass unser Gesundheitssystem Riesenbaustellen hat. Da brauchen wir wahnsinnig viel Geld. Und das geht nicht nur Deutschland so, das geht China genauso, das ist in der USA ein ähnlicher Effekt. Solange es genug Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass man mit mehr Sondervermögen, ja schon allein der Name Sondervermögen ist ja an Marketingkunst kaum zu überbieten, mehr Sondervermögen braucht, um die Situation zu retten. Wissen die anderen, die am Kapitalmarkt, das bedeutet strukturell höheres Angebot auf der Staatsanleihenseite. Und wo höheres Angebot ist, werden die Preise tendenziell anziehen müssen, um ausreichend Anleger zu finden. Und die sagen, naja, okay, also ich glaube jetzt nicht, dass ich mit einer 10-jährigen Bundesanleihe langfristig mein Vermögen real sichern kann. Die werden das machen, was sie die letzten 20 Jahre schon gemacht haben, weil das ist, wie gesagt, kein neuer Trend. Wir nehmen das in Deutschland nur als neuer Trend wahr, weil sich Deutschland, so wie das kleine gallische Dorf, bisher konsequent dagegen gestemmt hat. Die sind in reale Werte erster Güte gegangen. Gute Aktien, sie sitzen zumindest im Hintergrund vor der deutschen Börse und dem ehemaligen Handelssaal. Gute Aktien, die es überall auf der Welt gibt, sicher auch in Deutschland. SAP ist inzwischen die höchstkapitalisierteste europäische Aktie. Das zeigt ja auch, dass es auch in Deutschland gute Unternehmen gibt, aber die gibt es rund um die Welt und sicher das eine oder andere an Gold. Es hat einen Grund, warum die Unze Gold über 3000 US-Dollar steht. Und die selbstgenutzte Immobilie, die eigenen vier Wände, das war, sag ich, der Start von alledem. Also ein Portfolio ist die Funktion dieses Schuldenmachens, das eher auf real denn auf nominal ausgelegt.
Spannend. Wenn wir uns auch, wenn wir nach rechts und links gucken, was ist denn hinsichtlich der Zinsentwicklung weiter zu beobachten? Also da sind wir ja auch in einer ja, sich sehr stark verändernden Welt.
Ja, da ist natürlich auf der einen Seite das Phänomen, das wir die ganzen letzten Minuten diskutiert haben, die höhere Schuldenberg, die höhere Kapitalnachfrage der Staaten. Und da ist der Markt. Wenn das nur die beiden Spieler wären, dann wäre klar, die Zinsen zumindest am langen Ende werden steigen, weil wir eine höhere Risikoprämie benötigen für Staaten, die strukturell unsolider arbeiten. Also jetzt einfach mal in der Frage einer robusten Finanzstruktur, werden die Finanzen unsolider und das braucht höhere Puffer. Aber dazwischen stehen natürlich auch noch die Notenbanken. Und die Notenbanken haben in der Vergangenheit schon mannigfach demonstriert, dass sie durchaus mal ja, im Sinne der Staaten intervenieren können mit Aufkaufprogrammen, Regulationsverschiebungen oder ähnliches. Das ist ja, wie gesagt, nicht nur bei uns so. Sie haben sicher auch Donald Trump und seine Vorstellungen über die Zinsen in den USA gehört und verfolgt in den letzten Wochen. Sein Ziel ist natürlich maximale Staatsschulden bei minimalen Zinsen. Und wenn die US-Notenbank alle US-Staatstitel bei 0% Zins aufkauft, ist das Perpetuum mobile, das Scheinbare zumindest, durchfinanziert. Das zeigt eben, wie schwierig es ist, hier eine klare Aussage zu tätigen. Unter normalen Marktbedingungen würde das bedeuten, die langfristigen Zinsen werden definitiv anziehen und auch die kurzfristigen, weil das Geld kommt ja jetzt plötzlich in die Wirtschaft und das, was vor 3 Monaten noch wie 0% Wachstum in Deutschland ausgesehen hätte, wird heute 0% plus ein paar hundert Milliarden obendrauf, also vielleicht ein halbes oder 1% sein. Und die Notwendigkeit der Notenbank für wirtschaftsstimulierende Themen zu senken, ist heute sicher geringer, als sie das vor der Wahl war.
Also das heißt, es wird etwas die Wirtschaft ankurbeln können. Welche Branchen werden denn da immens profitieren?
Ja, da gibt es ein paar offensichtliche. Das ist der Bau, Tiefbau. Das sind diejenigen, die alle Art von Rohstoffe für diese Infrastrukturmaßnahmen produzieren, im In- und Ausland logischerweise. Das sind diejenigen, die Panzer bauen, die Drohnen bauen. Und das ist ja nicht nur angetrieben von den Milliarden, die jetzt aus Berlin kommen. Da hat ja Frau von der Leyen und die EU gleich auch noch mal ein paar 800 Milliarden obendrauf gesattelt. Das sind die offensichtlichen Branchen. Aber das geht natürlich weiter. Wenn Sie eine ertüchtigte Bundeswehr haben, dann brauchen Sie mehr Kasernen. Da müssen Kasernen gebaut werden. Da müssen Betten gebaut werden. Das ist also schon ein ganzer Rattenschwanz, der sich durchzieht. Und es wird tendenziell mal wieder das Harte, das Industrie und das Handwerk profitieren und weniger wahrscheinlich die intellektuellen Komponenten.
Spannend, spannende Perspektive. Wir haben eine ganz interessante Frage aus dem Publikum. Wieso sind viele führende Ökonomen anderer Meinung als Sie?
Ja, also meine Meinung ist klar, der Bundeshaushalt ist nicht ohne eine Auflösung der Schuldenbremse zu strukturieren, weil wir eine gigantische schwarze Lochstruktur in unserem Bundeshaushalt haben, das sind die Renten. Ich weiß nicht, wer von den Zuseherinnen und Zuseher sich schon mal intensiv mit dem Posten Sonderzahlungen für die Rente im deutschen Bundeshaushalt auseinandergesetzt haben. Sie finden sich unter dem Segment Arbeit und Soziales und machen ungefähr 137 Milliarden Euro im Jahr aus. Das ist also bei dem aktuellen Bundeshaushalt, dicker Daumen, 25%, das ist 75% des Haushalts Arbeit und Soziales und die Tendenz wird steigen. Es ist völlig klar gewesen, schon bevor die Frage nach der militärischen Sicherheit und einer Restrukturierung unserer Infrastruktur aufgekommen ist, dass wir, wenn wir an unserem Rentensystem, sprich dem Renteneintrittsalter, den Rentenbeiträgen und den Leistungen nichts ändern wollen, und dafür steht ja die SPD relativ klar, und sie wird ja Regierungspartei sein, dann kriegen wir das in unserem Bundeshaushalt nicht gewuppt. Deswegen habe ich in der Vergangenheit auch sehr viele Vorträge gehalten mit dem Titel Tschüss Schuldenbremse. Das eine ist jetzt die Notwendigkeit, hier Schulden aufzunehmen. Das andere ist aber auch die Notwendigkeit, im Haushalt selber mal jeden Stein umzudrehen. Und das ist genau das, was mir an dieser Billion über die nächsten Jahre nicht gefällt. Auch bei uns in der Kommunalpolitik, jeder sagt, boah, jetzt haben wir ja wieder Geld. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass wir dafür 1 Million bekommen und für den sozialen Wohnungsbau brauchen wir 3 Millionen und die Kreisstraßen und überhaupt all die freiwilligen Leistungen, die können wir jetzt wieder finanzieren. Wir rufen nur in Kiel an. Dieser Sparzwang, der vorhanden war, der war zwar sehr einschränkend für bestimmte freiwillige Leistungen, aber der hat doch dazu beigetragen, dass man sich besonnen hat auf die Fragen, was brauchen wir wirklich und was ist nice to have. Und das viele Geld, das jetzt wieder zur Verfügung steht, und die Verhandlungen mit den Grünen waren ja sehr beispielhaft. Ich meine, die Grünen, wie die SPD, nicht notwendigerweise Wahlsieger. Aber sie haben für ein paar Stimmen 100 Milliarden raus verhandelt. Top-Job von den Grünen, ziehe ich meinen Hut. Aber das zeigt eben, wie diese Milliarden plötzlich relativ kreativ eingesetzt werden. Also ich bin davon überzeugt, wir mussten die Schuldenbremse lösen. Aber wir sollten das den Menschen klar kommunizieren. Das ist hier etwas, was aus der Not geschieht. Das sind keine Vermögen, Sondervermögen. Das ist ja nun definitiv Gegenposition von Vermögen. Und wir müssen zusätzlich zu dem Geld, das wir jetzt im Namen der nächsten Generation am Kapitalmarkt aufnehmen, auch ganz, ganz tief in die Strukturen hineingehen. Und fragen, was können wir anders und besser und vor allen Dingen weniger teuer machen?
Ja, also da entsprechend zweigleisig fahren, Geld ausgeben, aber entsprechend gleichzeitig auch versuchen zu sparen, zu schauen, wie man das Geld zusammenhalten kann. Jetzt
Sparen
vielleicht noch.
ist mir da zu trivial, sondern wirklich strukturiert fragen, was brauchen wir in der Zukunft und was brauchen wir nicht. Bei vielen Sachen werden wir dann möglicherweise feststellen, wir müssen viel mehr Geld ausgeben und bei anderen deutlich weniger.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen, um auf die Anlegerinnen und Anleger einzugehen. Was mache ich denn jetzt als Anlegerin? Wie gehe ich in einem solchen, ja, Kontext vor? Wo sind meine Potenziale? Was sollte ich tun?
Ja, also eigentlich sollte man es machen wie immer. Man sollte sich ein Wochenende hinsetzen, überlegen, was ist mein Renditeziel und was ist mein Anlagehorizont. Wenn ich das definiert habe, dann gehe ich am nächsten Montag zu meiner Bankberaterin oder Bankberater oder wenn ich der Meinung bin, ich kann das selber, zu meinem Internetbroker, investiere das Geld. Und rühre es so lange nicht an, wie sich meine Anlagestruktur nicht verändert. Dass heute natürlich die große Frage eine viel schwieriger zu beantworten ist, wie hoch wird in Zukunft die Inflation sein? Und wir legen ja alle Geld an, um real nicht ärmer zu werden. Das sollte ja das Mindestziel sein. Das macht die Geldanlage ein bisschen ja, herausfordernder. Vor 10 Jahren konnte ich hingehen und sagen, naja, die Inflation, die liegt im Durchschnitt bei 1%. Boah, so richtig relevant ist die Frage nach Brutto und Netto nicht. Und selbst mit einer Unternehmensanleihe schaffe ich dieses 1% wahrscheinlich locker. Wenn Sie heute, und das ist unsere Annahme für die nächsten 10 Jahre von der Inflationsrate eher bei 3, denn bei 1% ausgehen, und wir alle wissen, wir zahlen Kapitalertragssteuer auf unsere Erträgnisse, auch für diejenigen, und das finde ich sehr absurd, die wir für unsere Altersvorsorge benötigen und aufbauen, dann muss ich mit meinem Vermögen mindestens 4% Bruttorendite erwirtschaften, damit ich real kein Geld verliere. Und diese 4% sind natürlich, wenn wir realistisch sind, eher im Bereich der Aktien, globalen Aktien zu finden, als bei den Anleihen. Und die Konsequenz ist, jemand, der wirklich länger Zeit hat, also mehr als 10 Jahre, der muss mindestens 50% seines Vermögens in globalen Aktien positioniert haben. Und da würde ich jetzt dann nicht hergehen und irgendwelche ausgesprochen spitzfindigen Sektorwetten eingehen, weil das, was vielleicht in den nächsten 12 Monaten attraktiv ist, das ist es dann vielleicht in 36 Monaten nicht mehr. Wenn wir nur die Technologie über die letzten 12 Monate so ein bisschen Revue passieren lassen, dann wissen wir ja, das, was vor 12 Monaten noch the hottest shit in town war, den will im Moment kaum einer haben, zumindest nicht zu den Preisen, sondern ich suche mir wirklich ein ordentliches Portfolio aus von idealerweise 30, 40 globalen Aktien und investiere in die. Jetzt werden die meisten von Ihnen grinsen und sagen, ja, Theorie geht das. In der Praxis nicht, so viel Zeit habe ich nicht, so viel intellektuelles Potenzial habe ich nicht. Völlig richtig, habe ich nämlich auch nicht. Sondern dann sucht man sich 3, 4, 5 gute globale Fonds aus. Dafür hat man nämlich Zeit, diese Analyse zu betreiben. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich kaufe dann halt ein MSCI World oder ein S&P-Index. Aber da ist es ja so einfach auch nicht. Kaufe ich ein Equal Weighted oder kaufe ich ein Capital Weighted? Auch da muss man dann ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Und ich behaupte mal, auf der MSCI World-Ebene sind wir jetzt wieder in eine Phase eingetreten, wo ein Equal Weighted besser abschneiden wird als ein Capital Weighted. Das habe ich in meiner Lebensarbeitszeit am Kapitalmarkt bereits zweimal drastisch gespürt, wie unterschiedlich die Performance dieser beiden Strukturen sein kann. Nach der Bull Market in Japan beispielsweise, damals war ich in der Schweiz Manager für institutionelle Portfolien. Da habe ich mir immer den MSCI World Capital Weighted als Benchmark rausgesucht, wenn ich mir das selbst aussuchen konnte, weil ich wusste, so viel Mist kann ich gar nicht zusammen managen, um den nicht zu schlagen. Und auch nach dem Platzen der Dotcom-Blase war 12 Jahre lang ein MSCI World Capital Weighted wirklich nicht gutes Investment. Das muss man den jungen Menschen immer wieder sagen, die logischerweise jetzt aufgewachsen sind in den letzten 12, 13 Jahren mit einem MSCI World, der dann eben goldgerändert der Benchmark gewesen ist für Geldanlage in Aktien, dass es eben auch Phasen gibt, in denen es nicht ganz so trivial ist.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Vielleicht noch, Sie haben jetzt sehr viel über globales Investieren gesprochen. Ist es denn für mich als Anlegerin auch spannend, jetzt zu sagen, ich fokussiere mich doch wieder mehr Richtung Europa und allokiere da doch noch mal ein bisschen mehr Kapital?
Ja, die meisten Deutschen sind ohnehin gigantisch übergewichtet in deutschem Kapital. Wenn die Deutschen ihr zukünftiges Vermögen so ein bisschen zerlegen in die regionale Gewichtung, dann werden sie feststellen, dass ihr Lohneinkommen aus Deutschland kommt, dass ihr Mieteinkommen für den Fall, dass sie Immobilieneigentümer sind, aus Deutschland kommt, dass ihre Rente, sowohl die gesetzliche wie ein Großteil der Betriebsrente, eher ihre Wurzel in Deutschland und Europa haben. Und dann stellt sich schon die Frage, ob ich in meinem frei verfügbaren Vermögen dieses Klumpenrisiko auch noch einmal aufbauen sollte. Ich habe ein gigantisches Klumpenrisiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das sollte ich im Hinterkopf als allererstes haben. Sie sprechen natürlich etwas an, was einfach durch die Statistik immer wieder aufgelegt wird. Wenn die Deutschen Aktien haben, dann ist ein großer Teil dieser Aktien deutsche und europäische. Und wenn es überhaupt mal einen Zeitpunkt gegeben hat in den letzten 20 Jahren, wo ich sage, naja, unter dem Klumpenrisikoargument vorausgeschickt, kann man es machen, dann würde ich sagen, ist das eher heute, weil von den anstrebenden strukturellen Veränderungen ist das positive Delta sicher in Deutschland und Europa größer als beispielsweise in den USA. Und wenn überhaupt, dann heute. Aber grundsätzlich warne ich wirklich davor. So gigantische Klumpenpositionen nicht nur in der Abhängigkeit von der deutschen Volkswirtschaft zu haben, sondern auch noch vom Euro. Und das ist mindestens genauso ein Problem. Wir sind aufgewachsen ich zumindest, kenne ja das Durchschnittsalter Ihrer Zuseherinnen und Zuseher nicht. Aber ich und meine Alterskohorte ist aufgewachsen in einer Welt der D-Mark und der Bundesbank. Da waren Fremdwährungsinvestments immer Teufelszeug, zu Recht, weil die Bundesbank halt einen klaren Fokus hatte auf die Binnen- und Außenwertstabilität der D-Mark. Wir haben die Bundesbank nicht mehr, wir haben die D-Mark nicht mehr, das will ich gar nicht kritisieren, aber wir haben heute damit einen anderen Fokus unserer zuständigen Notenbank. Und damit sind Fremdwährungen eben mindestens so sehr Chancen, wie sie Risiken.
Sehr spannende Perspektive, Dankeschön. Ja, leider sind wir schon am Ende unserer Zeit angekommen. Super spannende Informationen, super spannender Austausch. Vielleicht abschließend noch, was geben Sie als ja, letzte Punkte, Gedanken, Checkliste an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit?
Geldanlage ist kein Hobby, sondern ein Zweck, um Vermögen zu mehren. Das geht viel einfacher, als es viele Deutsche denken. und es braucht viel weniger Zeit. Hobby kostet Geld, ob ich jetzt zum Skifahren gehe oder zum Surfen oder zum Bergsteigen. Eigentlich sollte die Vermögensanlage kein Geld kosten, sondern Geld generieren. Das zumindest ist das Motto, das mich in den letzten Jahrzehnten immer begleitet hat. Und so sieht dann auch meine Vermögensstruktur aus. Mein Vermögen geht auf eine Seite, was den Depotauszug angeht. Mehr braucht es meiner Meinung nach nicht. Und es hat sich halbwegs ordentlich entwickelt.
Das klingt spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank für die abschließenden Worte, Herr von dran. War ein super spannender Austausch. Ich hoffe, wir können Sie bald hier wieder begrüßen. Und ganz herzlichen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer für die vielen Fragen auch. Sie können sich gerne die Aufzeichnung nochmal anschauen. Da werden auch einige Fragen noch beantwortet, die jetzt hier nochmal im Chat aufgetaucht sind. Ja, da bleibt es mir nur, Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche zu wünschen und freue mich auf nächsten Montag hier wieder bei Börse at Home. Ganz herzlichen Dank nochmal, Herr vorn dran.
Gerne und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.